Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Der Klimawandel ist spätestens in diesem Sommer auch mitten in Europa angekommen. Die fürchterlichen Auswirkungen der Flutkatastrophe, die verheerenden Waldbrände, die wir momentan rings um die Ägäis sehen, all das sind deutliche Zeichen, die auch dem letzten Zweifler eigentlich jeden Zweifel rauben müssen. Heute im P-Hoch 3 Live Talk geht es um das Thema Klimawandel. Und wie immer, wenn das nicht mein Schwerpunkt Leib- und Magenthema ist, habe ich mir einen Experten eingeladen. Und heute begrüße ich bei mir Gabriel Baunach. Gabriel, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank, Claudia, dass du mich eingeladen hast. Und auch danke an alle, die jetzt zuschauen und zuhören. Ich freue mich auf ein schönes Gespräch.
Ja, ich freue mich auch und ich bin ganz neugierig. Gabriel, ich stelle dich ganz kurz vor. Gabriel Baunach ist Ingenieur, er hat Maschinenbau in Aachen studiert, ist Gründer der Klimawandel-Aufklärungsplattform Climaware, Podcast-Host und Klimacoach und Klimaberater. Eine ganz spannende Kombination, insbesondere auch vor dem Hintergrund deines Studiums, deiner Ausbildung. Bevor wir in das Thema einsteigen, erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich und vor allen Dingen dann auch, was dich bewogen hat, jetzt das zu tun, was du jetzt momentan tust.
Ja, danke für die kurze Vorstellung, Claudia. Das mache ich sehr gerne. Ich war immer ein sehr optimistisches Kind und habe mich begeistert für alle möglichen Themen, vor allem auch das Weltall und irgendwie schon sehr früh, glaube ich, sehr global gedacht, so über die Menschheit nachgedacht, wo kommen wir her und wie wir aus dem Affen entstanden sind und Evolution und so weiter. Und da war ich, bis ich so 13, 14 war, immer der Meinung, dass die Menschheit ja offensichtlich irgendwie große Probleme hat. Das habe ich ja damals auch schon in den Nachrichten gesehen, Hunger und Kriege und Wassermangel und Ungleichheit und solche Sachen. Aber ich war immer der Meinung, dass das Probleme sind, die wir als Menschheit jetzt in diesem Jahrhundert gelöst bekommen und dass ich da irgendwie Teil von bin und dass ich so einer ganz besonderen Generation angehöre, die diese Themen jetzt endlich angeht, sozusagen die Friedensgeneration ja auch in Europa, und dass wir jetzt alle Technologien und Möglichkeiten haben, wirklich eine tolle Vision der Menschheit Realität werden zu lassen. Dann habe ich aber in einer Vertretungsstunde in Erdkunde in der Schule, da war ich 14, die Klimadoku von Al Gore gezeigt bekommen. Das ist der ehemalige US-Vizepräsident und der hat sich ja dann ganz dem Klimawandel verschrieben und diese Klimadoku, eine unbequeme Wahrheit, 2007, glaube ich, veröffentlicht. Und diese Doku hat mich wahnsinnig schockiert und war für mich definitiv so der Aufwachmoment, dass wir da ein Riesenproblem haben mit dem Klimawandel und dass, wenn wir das nicht gelöst bekommen, dass dann alle anderen Probleme, die ich so gesehen habe, sei es Armut oder auch gewaltsame Konflikte und so weiter, sehr, sehr, sehr schwer dann nur noch lösbar sein würden, wenn nicht sogar, vielleicht sogar in den Schatten gestellt werden und unlösbar werden, wenn wir das Thema außer Hand gleiten lassen mit dem Klimawandel. Und das wurde mir irgendwie damals schon so klar, weil wir auch danach mit unserer Lehrerin darüber gesprochen haben. Und dann war für mich klar, ich muss irgendwie mich diesem Thema irgendwie widmen mit meinen Fähigkeiten, weil sonst kann ich die anderen Themen, können wir irgendwie sozusagen, nicht schaffen, das irgendwie zu lösen als Menschheit. Deswegen war für mich relativ früh mit 14 klar, ich möchte irgendwie an dieser Klimawandel-Eindämmung und dann natürlich auch als zentrales Element der Energiewende irgendwie mitwirken und war dann irgendwie ganz gut in Mathe und Physik und habe deswegen entschieden, Maschinenbau zu studieren. Aber schnell gemerkt im Studium, ich bin doch eher der Generalist und eher so der kommunikative Typ, einer, der gerne erklärt und Wissen vermittelt und nicht an irgendwelchen kleinen Zahnrädern schraubt oder forscht. Und deswegen habe ich dann sozusagen diese Ausbildung genutzt, um die Klimawissenschaft wirklich detailliert zu verstehen und mich dann nach dem Studium voll auf dieses Thema fokussiert. Bin dann zu den Vereinten Nationen gegangen, zum UN-Klimasekretariat, ein halbes Jahr, habe dort ein Praktikum gemacht, war mit meinem Team bei der Weltklimakonferenz in Madrid dabei und habe da natürlich den IPCC, diesen Weltklimarat der Vereinten Nationen, live in Action gesehen, sozusagen. Und das war eine wahnsinnig inspirierende Erfahrung, dort in Madrid dabei gewesen zu sein, Greta Thunberg zu sehen, Al Gore, mein Kindheitsidol, tatsächlich zu treffen. Ich habe mit ihm ein paar Worte gewechselt und das war natürlich eine sehr, sehr inspirierende und motivierende Erfahrung auch für mich, dann selber etwas wirklich zu starten. Das hätte ich ohne diese Erfahrung, glaube ich, nicht gemacht. Und das war dann eben 2020 der Fall, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt so viel gelernt, studiert, gesehen, Kontakte geknüpft. Jetzt muss ich irgendwie will ich das in die Welt bringen und mehr Menschen aufklären, um dieses Thema tatsächlich dann als Gesellschaft anzugehen und zu lösen. Und ja, dann habe ich mich so im Selbststudium 3-4 Monate in der Bibliothek in der Uni Köln eingeschlossen und diese IPCC-Berichte, diese Riesenberichte des Weltklimarats studiert und dann in einem sehr einfachen, kleinen Bericht zusammengefasst. Der ist jetzt als Climaware Report auf der Website verfügbar. Und daraus ist im Prinzip dann diese ganze Aufklärungsinitiative geworden, Climaware, mit den Social Media Accounts, mit dem Podcast, jetzt eben auch mit Beratungsdienstleistungen, Impulsvorträgen und dem Klimacoaching, was ich anbiete. Und natürlich auch jetzt solchen Formaten wie hier. Aber das war so ein bisschen der Weg, ja.
Das ist ja unglaublich. Das heißt wirklich so, der eigentliche Auslöser war tatsächlich die Dokumentation, die du gesehen hast, diesen Film von Al Gore.
Ja,
und richtig. Damit hat alles begonnen. Das finde ich total spannend, auch dass du dann diesen Weg gegangen bist, das Praktikum bei der UN zu machen und dann eben wirklich diese Klimakonferenz zu besuchen. War vielleicht ganz kurz nochmal zurück zu diesem Praktikum. Wie bist du da dran gekommen? Hast du dich einfach beworben und hast gesagt, hier bin ich und ich mache das jetzt nach deinem Studium? Oder wie hat sich das ergeben?
Ja, es ist ein sehr lustiger Zufall, wobei manchmal gibt es ja so Momente im Leben, wo man nicht...
Zufälle.
Richtig, also manchmal ist man wirklich erstaunt, was von einer geringen Wahrscheinlichkeit dann doch einem irgendwelche Möglichkeiten sich erbieten. Und ich war kurz vorm Abschluss meines Studiums, habe meine Bachelorarbeit schon eingereicht, hatte nur noch die Verteidigung davon zu halten. Und es war Karneval in Köln, ich komme aus Köln. Und ich stand Karneval wirklich auf einem Partyboot an der Theke und unterhalte mich einfach mit irgendeinem Mädel, was da stand. Und sie kannte die Chefin des UN-Klimasekretariats. Und das ist natürlich ein Zufall, den es eigentlich nicht gibt. Und dann habe ich mich natürlich normal beworben, aber habe dann natürlich von ihr intern so ein bisschen gesagt bekommen, wo da am besten die Positionen sind und so. Und so ist das zustande gekommen. Ich hatte sowieso vor, mich dort zu bewerben, aber das war wirklich ein Zufall, den habe ich so noch nicht erlebt.
Das ja, sozusagen wegweisend.
Ja, schon sehr wegweisend, ja. Richtige Zeit und richtigen Ort gewesen.
Ich blende mal ganz kurz, bevor wir wirklich einsteigen zu Climaware und was ihr damit macht und in das Thema einsteigen, blende ich mal ganz kurz Christian ein, der uns nämlich guten Morgen aus dem Ruhrgebiet wünscht und auch gleich deine Seite hier schon mal in den Kommentaren verlinkt. Sehr gerne. Vielen Dank, Christian, dass du das machst. Und, und bestätigt, das ganze Leben ist ein Zufall. Also ich glaube ja an Bestimmung sozusagen, aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Jedenfalls war das natürlich eine großartige Fügung, dass du das dort dann tun konntest. Climaware, ich blende jetzt nochmal den Banner groß ein. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist unsere Zuseherinnen und Zuseher können sich natürlich auf der Plattform dann orientieren, aber erzähl doch einfach mal, was möchtet ihr damit bewegen? Was ist eure Mission und wo geht ihr damit hin und welche Dienstleistungen bietet ihr auch darüber an?
Ja, also die Mission hat sich ein bisschen gewandelt, wobei ich eher sagen würde, vielleicht ergänzt, weil am Anfang war für mich so ein bisschen der Ansatz, okay, wenn wir die Fakten des Weltklimarats und wie groß das Problem ist und wie dringend wir jetzt den Wandel brauchen und was es dazu bedarf, wenn wir das einfach noch einfacher und verständlicher und vielleicht auch unterhaltsamer den Leuten irgendwie präsentieren können, dann informieren sich mehr Leute, dann wachen mehr Leute auf und dann kriegen wir diesen gesellschaftlichen Wandel so ein bisschen von unten, auch Druck auf die Politik, wirklich umgesetzt. Und das war so ein bisschen der Gedanke, Fakten einfach und leicht verständlich aufzubereiten und unterhaltsam auch in Formate zu gießen. Deswegen ja der Podcast und auch die Videos. Davon bin ich so ein bisschen, sag ich mal, ein paar Grad abgewichen mittlerweile und sage eher, ich möchte Menschen dazu bewegen oder wir mit Climeware wollen Menschen dazu bewegen, in einen Zustand zu kommen, den nenne ich das Klima-Empowerment. Es soll also nicht nur Fakten und Aufklärung geschehen und Wissen vermittelt werden, sondern es soll auch den Menschen, uns allen klar sein, was wir mit diesen Fakten eben tun können und sollten. Da geht es natürlich dann auch viel um Gefühle, also Abwehrreaktionen. Das sieht man ja auch ganz häufig, dass Leute anfangen, die Themen zu bagatellisieren oder zu verschieben oder zu verdrängen, vielleicht auch sogar ganz abzurutschen in Leugnung. Andererseits gibt es aber auch das andere Extrem, dass Leute abrutschen in sehr, sehr tiefe Angst und Sorge um die Zukunft, Zukunftsdepressionen, Klima-Anxiety und diese ganzen Schlagworte. Das heißt, Gefühle sind auch ein großer Part, den es zu adressieren gilt, um Menschen in dieses Klima-Empowerment zu bringen. Und dann gibt es auch noch natürlich das ganz große Feld der Handlung. Also was ist jetzt zu tun für den Einzelnen oder die Einzelne? Wie kann man seinen positiven Klimaeinfluss sozusagen möglichst vergrößern und skalieren? Also wo liegen meine größten Hebel, vielleicht über den Plastik- und Jutebeutel im Supermarkt hinaus? Und das sind so die Fragen, die sich, glaube ich, viele Menschen aktuell stellen und sich vielleicht sogar in Zukunft noch mehr Menschen stellen werden. Und da möchten wir mit Climeware und da eben Dienstleistungen, Lösungen, Angebote machen den Menschen auf Grundlage der kostenfrei verfügbaren Fakten und Wissen und den Formaten, die aktuell sichtbar sind.
Ja, ich habe mich ja vorher ein bisschen umgesehen auf eurer Seite und eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich da drauf gegangen bin, und vielleicht stellen die sich schon einige auch, warum konzentriert ihr euch? Es gibt ja sehr, sehr vielfältige Informationen über den Klimawandel, Klimakrise. Wenn ich bei euch auf die Seite komme, ihr konzentriert euch sehr stark auf den Bericht des Weltklimarates. Was ist der Hintergrund dafür, dass ihr, und du hast ja auch gesagt, du hast nach dieser Konferenz dann eben wirklich 3, 4 Monate damit zugebracht, das zu studieren und dann eben so aufzubereiten, dass es, ich sag mal, die Landbevölkerung versteht. Also jeder, der jetzt nicht so ganz tief einsteigt. Was ist der Grund dahinter?
Der Grund ist eigentlich, dass sich genau die Frage, welcher Quelle sollen wir denn jetzt hier folgen mit unseren Entscheidungen, haben sich die politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger in den 80er, 90er Jahren auch gestellt. Also das Problem ist ja eigentlich wissenschaftlich seit den 70er, 80er Jahren relativ klar. Und dann ist das natürlich auch auf die Regierungsebenen durchgesickert, dass wir da weltweit ein großes Problem haben. Das ist also jetzt nicht aktuell neu, sondern und auch nicht erst seit Fridays for Future, sondern es ist wirklich seit 40 Jahren Teil der internationalen Verhandlungen immer wieder. Das hat man vielleicht nicht immer öffentlich so sehr mitbekommen, aber wirklich in den 80er Jahren war klar, okay, wir müssen da irgendwie auch von den Vereinten Nationen ja, Formate schaffen, um dieses Thema als Weltgemeinschaft anzugehen. Aber wie sollen wir jetzt hier diese Verhandlungen aufsetzen? Was ist unsere Informationsgrundlage, auf die wir uns alle einigen können, als 195 Länder oder noch mehr? Und auf dieser Basis müssen wir dann ja verhandeln und sagen, okay, das ist die Faktenlage und jetzt verhandeln wir politisch. Und genau für diesen Grund haben die Vereinten Nationen ein Gremium, ein wissenschaftliches Gremium geschaffen, eben den Weltklimarat IPCC. 1988 wurde der gegründet. Ist ein komplett unabhängiges Gremium, was von den Ländern finanziert wird. Aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort arbeiten, machen das alle ehrenamtlich in ihrer Freizeit sozusagen oder werden dafür freigestellt, bekommen kein Geld dafür. Der IPCC macht auch keine eigene Forschung, sondern das ist eben seine Hauptaufgabe. Er schaut, oder die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dort schauen, was gibt es für wissenschaftliche Literatur über den Klimawandel weltweit, tragen das zusammen, machen dadurch davon also Zusammenfassungen und bewerten es sozusagen als Vorlage für die Politikerinnen und Politiker. Und dadurch ist eben der IPCC, wenn man so will, die beste, seriöseste Quelle für wissenschaftliche Fakten über den Klimawandel, weil eben Tausende von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit in ausgewählten Verfahren mit mehreren Begutachtungsprozessen komplett transparent und öffentlich einsehbar diese Sachen, die weltweit geforscht werden, zusammentragen, zusammenfassen. Und die Öffentlichkeit hatte auch Einsicht drauf. Man kann da kommentieren, die Berichte, wenn sie im Entstehen sind. Und alles muss hinterher beantwortet und veröffentlicht werden vom IPCC. Also ein sehr robustes, seriöses und transparentes Gremium, was die wissenschaftlichen Kenntnisstand der Welt über den Klimawandel für alle bereitstellt.
Ja, also sozusagen die Basis, auf der dann eben verhandelt wird und auf der Basis dann eben auch die Maßnahmen sich daraus dann eben ergeben.
Genau.
Verstehe ich. Also das war mir nicht bewusst, dass das wirklich, also was ich jetzt erstaunt oder was ich bemerkenswert finde, ist, dass eben die Wissenschaftler dort auch dafür freigestellt werden und das sozusagen ehrenamtlich machen. Das gibt dem Ganzen ja nochmal irgendwie auch so eine gewisse Art von Unabhängigkeit, dass sie eben letztendlich nicht von irgendjemandem abhängig und damit auch nicht weisungsgebunden oder so etwas sind. Das ist ja
genau, richtig, ja.
Fragen, denke
also die machen das wirklich durch, ich glaube, hauptsächlich aus Glauben an die Sache und natürlich ist es auch eine Reputation. Wenn ich einmal beim IPCC irgendwie Autor, Autorin oder Leitautorin sogar war, ist das natürlich super für die eigene wissenschaftliche Reputation und auch Karriere. Aber das ist der einzige Grund. Also da gibt es keine finanziellen Interessen irgendwie der Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler.
Ja, dann steigen wir doch mal ein, denn so die... Also natürlich ist dieses Thema, wird inzwischen von vielen diskutiert. Ich diskutiere oder unterhalte mich da auch mit meinem ganzen Umfeld, Familie, Freunde und so weiter darüber. Was man oft hört und liest, und du hast das vermutlich, hörst das wahrscheinlich auch jeden Tag oder jeden zweiten, steht wie so ein Riesenproblem vor uns. Und wenn wir jetzt erstmal zur Einzelperson kommen, ich komme nachher noch auf das Thema Unternehmen und auch Politik, aber erstmal ich als Einzelperson, was kann ich denn tun, um wirklich dagegen etwas zu machen? Und ist das, was ich tun kann, wirklich zielführend? Und wenn, was mache ich?
Ja, als Einzelperson kann ich natürlich, sag ich mal, wenn ich an einem Berg stehe, mit einzelnen Kieselsteinwürfen an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt, mit der nötigen Größe der Kieselsteine eine Lawine auslösen. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen, was sie als Person dann doch, wenn man den richtigen Zeitpunkt trifft, sich mit den richtigen Menschen verbindet und wirklich sich hinter die Sache stellt mit Enthusiasmus und Kraft und Zeit, kann man schon eine ganze Menge bewirken. Also siehe ein 14-jähriges Mädchen aus Schweden. Also das Potenzial ist, glaube ich, sehr, 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 sehr groß. Was wir aber alle, glaube ich, ein bisschen gelernt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist so ein bisschen so eine gelernte Hilflosigkeit. Also wir haben vielleicht dieses Potenzial so ein bisschen aus den Augen verloren, was wir vielleicht wirklich in unseren Händen tragen. Und uns so ein bisschen, glaube ich, verloren in der Staat da oben, abgetrennt von mir, macht irgendwas und ich bin eigentlich nur Konsument oder Konsumentin von Dingen, die irgendwelche riesigen Unternehmen weltweit produzieren und mir anbieten. Und das ist so eine ganz machtlose, vielleicht fast schon ohnmächtige Haltung, die ich bei vielen Menschen sehe. Und die Menschen so ein bisschen zu kitzeln, ihren tatsächlichen Einflussbereich und ihr Machtpotenzial, ich meine, das Wort Macht wird oft negativ gesehen, aber es ist ja eigentlich was kann ja auch was Positives sein. Also das Machtpotenzial jedes Einzelnen so ein bisschen zu kitzeln und wiederzuerwecken, das ist auch so ein bisschen Teil meiner Mission. Und was ich da sehr hilfreich finde, ist eben den Blick zu weiten über meinen individuellen Konsumtellerrand hinaus, also nicht nur zu sehen, was kaufe ich, was konsumiere ich, wie ist mein Fußabdruck, also wie groß ist sozusagen mein individueller CO2-Ausstoß, sondern den Blick zu weiten und vielleicht auch auf seine Hände zu schauen, also wie groß ist vielleicht mein potenzieller Handabdruck, also was kann ich in der Welt bewegen mit meinen Händen, wen kann ich anstupsen, wen kann ich anrufen, mit wem kann ich über das Thema sprechen, was kann ich mit meinen Händen, welche Partei kann ich mit meinen Händen wählen, wo mache ich mein Kreuz, was kann ich meinem Unternehmen bewegen, welche E-Mails schreibe ich und so weiter, oder an welchen Petitionen nehme ich teil, welchen Demonstrationen nehme ich vielleicht sogar teil. Also zu schauen, wo sind meine Hebel, die über meinen Faktor oder Hebel 1 hinausgehen Und wie kann ich Dinge bewegen mit anderen Menschen zusammen? Das sind, glaube ich, Fragen, die dieses Ohnmachts- und Machtlosigkeitsgefühl so ein bisschen auflösen können. Und du hast gesagt, wir können da ja später noch tiefer drauf eingehen, was das genau bedeutet.
Genau, ich finde dieses Wort, wir haben uns da ja im Vorfeld kurz drüber unterhalten, ich habe gesagt, dieses Wort Klimahandabdruck habe ich noch nie vorher gehört. Also jeder kennt den CO2-Fußabdruck, es gibt Möglichkeiten, den auszurechnen, auszugleichen und so weiter. Klimahandabdruck, so wie du es jetzt gerade erklärt hast, verstehe ich so, dass ich in meinen Händen habe, was ich beitrage, was ich bewegen kann, was ich tun kann, gemeinsam mit anderen. Aber in erster Linie fragen sich ja viele auch, nicht jeder möchte sich politisch engagieren, nicht jeder gründet irgendwie eine Bürgergruppe oder irgendwie so etwas. Den meisten würde es vielleicht ja schon reichen, wenn sie verlässlich ein paar Empfehlungen bekommen, wie sie ihr Leben etwas klimaschonender gestalten können. Ohne vielleicht gleich, wenn ich irgendwo auf dem Land wohne, ganz aufs Auto zu verzichten oder irgendwie so etwas. Aber da vielleicht, wenn du da nochmal drei Worte zu verlieren kannst, was eigentlich im privaten Bereich, was Konsum und Energie und so weiter angeht, so die drei größten Hebel sind.
Mhm. Ja, also das ist natürlich jetzt zum Thema Fußabdruck und nicht falsch verstehen, der ist genau auch wichtig und ist natürlich auch gut und richtig, wenn man da ansetzt und einfach schaut, okay, ich möchte mich jetzt nicht irgendwo engagieren und dafür Zeit aufbringen und meinen Handabdruck vergrößern und irgendwo in Gruppen anschließen, sondern ich will in meinem Leben jetzt erstmal ansetzen und im Kleinen Schritt für Schritt starten. Das ist natürlich auch super, also jede Bewegung, jede Veränderung beginnt mit kleinen Schritten. Von daher so die Top 3 würde ich sagen, also Nummer 1 ist ganz klar das Fliegen. Also sobald ich in ein Flugzeug steige, wenn man das umrechnet pro Kopf, sprengt das die individuelle CO2-Bilanz. Ist natürlich schwierig, wenn man den Wunsch hat zu reisen und die Welt zu entdecken, dann ist meine persönliche Empfehlung, das wenigstens vielleicht zu kompensieren. Das ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Also wenn man zum Beispiel nach Barcelona fliegt und zurück, ist das, glaube ich, eine halbe Tonne, die da ausgestoßen wird pro Kopf. Müsste man nochmal genau nachrecherchieren. Es ist ungefähr eine halbe Tonne. Und eine Tonne zu kompensieren, kostet zum Beispiel bei Atmosphäre, also wie Atmosphäre und Fairness, atmosphäre.de, das ist ein sehr seriöser Anbieter meiner Meinung nach, kostet dort eine Tonne zu kompensieren 25 Euro ungefähr. Also würde man für diesen Flug nach Barcelona, den man vielleicht für 80 Euro irgendwo günstig geschossen hat, hin und zurück, würde man dann 12 Euro oder so noch draufzahlen, dafür, dass diese Emissionen irgendwo gebunden werden in Wäldern, die in Nicaragua aufgeforstet werden zum Beispiel. Also das ist, sag ich mal, ein Tipp, wenn man jetzt nicht wie Greta Thunberg komplett auf Fliegen verzichten möchte. Also das Thema Fliegen ist ganz klar Nummer 1, würde ich sagen. Nummer 2 ist alles, was große, langfristige, man könnte vielleicht sogar sagen, schwere und teure Investitionen angeht. Also wenn ich mir zum Beispiel ein neues Haus kaufe oder eine Wohnung oder irgendwo baue oder mir ein Auto kaufen will, also alles, was irgendwie schwer, groß und langfristig ist, da zu schauen, dass das möglichst klimaneutral ist, weil es eben auch so eine lange Wirkungszeit hat. Also ein Haus steht, wenn ich jetzt einen Neubau irgendwie machen will, steht es ja 50 Jahre mindestens. Ein Auto fährt 15, 20 Jahre und Beton und Stahl sind auch riesige Klimakiller, wenn man so möchte. Das heißt, alles, was schwer, groß und teuer ist, da ganz klar drüber nachdenken, was hat das jetzt wirklich für eine Klimaauswirkung. Und das dritte Thema ist das Thema Ernährung. Da ist alles, was Fleischverzehr angeht, aus Klimasicht natürlich schlecht, vor allem Rindfleisch, weil eben Rinder durch ihre besondere Verdauung sehr viel Methan ausstößen, vorne und hinten raus. Und das Methan ein großes Klimagas ist, noch größer als CO2 pro Molekül. Ja. Also nochmal wiederholt, Fliegen, man könnte sagen, bauen und investieren oder fahren, also große Investitionen und drittens Ernährung.
Und drittens Ernährung. Ja, okay. Das nur noch mal zum, also weil das finde ich spannend, zumindest die drei größten Einflussmöglichkeiten, die ich durch mein Verhalten habe. Kommen wir zurück auf den Klimahandabdruck. Christian hat übrigens das auch gesagt hast. Ich finde es eine super Metapher. Und da gibt es ja auch so eine Brücke zwischen, was kann ich als Einzelperson gemeinsam mit anderen tun? Und gemeinsam mit anderen, bei ganz vielen Menschen ist es ja so, dass sie 8 Stunden oder 6 Stunden oder so arbeiten gehen. Das heißt, einen Großteil verbringen wir bei der Arbeit in Unternehmen. Und meine persönliche Meinung ist ja die, dass wir einen unglaublich großen Hebel in den Unternehmen, in der Wirtschaft eben auch haben, dort tatsächlich dem, also einmal natürlich durch aktive Forschung beziehungsweise Umsetzung der Forschungsergebnisse, aber zum anderen wirklich auch, um letztendlich die Wirtschaft, die Unternehmen zu transformieren. Und von daher gibt es da ja so eine Verbindung zwischen dem, was ich als Einzelperson tun kann und dem, was Unternehmen tun können. Und du hast gerade gesagt, du machst Impulsvorträge, auch natürlich Beratung in der Richtung. Welche Möglichkeiten oder wie wirkt sich da, kann sich da der Klimahandabdruck, was kann ich da tun, was können Unternehmen da tun?
Ja, das ist ein super Punkt. Also die meisten Menschen verbringen eben 35, 40 oder noch mehr Stunden in Unternehmen. Und das ist natürlich ein Riesenteil der Zeit und damit auch der Aufmerksamkeit und der eigenen Energie, die irgendwo gebündelt ist. Also nimmt man doch am besten genau den Hebel und versucht da anzusetzen. Also Unternehmen sind definitiv ein Riesenpunkt, wo man auch als Einzelperson viel bewegen kann. Und wenn man sich so ein Unternehmen anschaut, dann sehe ich das so, dass es da drei Dimensionen gibt, wie man da den Handabdruck als Einzelperson ja, vergrößern kann oder da Einfluss nehmen kann. Und zwar einmal intern im Unternehmen, so wie es jetzt gerade besteht, da natürlich als Mitarbeitende oder Mitarbeiter, vielleicht sogar auf die Führungspersonen, die einem vorgesetzt sind, zugehen, ansprechen in der Mittagspause mal auf das Thema, hey, was machen wir eigentlich hier fürs Klima im Unternehmen? Eigene Projekte so anstoßen, sich vielleicht auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammengruppieren. Und man kann auch da klein anfangen, einfach in der Teeküche eine gute Recycle-Box aufstellen oder auch groß denken und einfach Unterschriften sammeln, dass aufs Firmendach oben eine PV-Anlage kommen soll. Also da gibt es mannigfaltige Ideen. Kann man vielleicht auch einfach mal ein bisschen googeln und sich Inspiration holen von anderen Unternehmen. Da gibt es ja viele, die schon auch sowas machen. Und es gibt auch die Entrepreneurs for Future, an der Stelle kann ich das auch kurz mal erwähnen. Das heißt, intern einfach das Unternehmen versuchen, mit seinen Impulsen irgendwie ja, auf den Weg zur Klimaneutralität zu bringen. Und dann natürlich, wenn man in vielleicht etwas gehobeneren Positionen ist, wo es auch um Entscheidungen geht, zu schauen, ja, wie sieht unsere Lieferkette aus? Da zu schauen, dass die vielleicht möglichst klimaneutral umgestellt wird, welchen Strom, welche Energie verbrauchen wir, ist natürlich ein Riesenthema bei Unternehmen. Also all die Themen, CO2-Fußabdruck des Unternehmens quasi vermindern und dann den Rest auch kompensieren wiederum, sodass das ganze Unternehmen klimaneutral wird. Das ist natürlich ein Riesenpunkt. Das ist die eine Dimension, intern das Unternehmen so wie es ist. Und dann sehe ich so, dass es eine zweite Dimension gibt, das ist das gesamte Ökosystem des Unternehmens. Also all die, ich habe es schon angesprochen, die Lieferkette, also die Zulieferer, die Partner des Unternehmens, aber auch die Kunden und da zu schauen, dass man da vielleicht auch Impulse setzen kann. Also bei Vertragsverhandlungen vielleicht reinzuschreiben, wenn es um längerfristige Kooperationen geht, dass man Hand in Hand versucht, den Weg zur Klimaneutralität zu beschreiten, dass man vielleicht in seiner Due Diligence, wo man ja entscheidet, mit wem möchte man zusammenarbeiten und wer macht irgendwie Waffengeschäfte oder sowas, dass man da, sag ich mal, so eine Sicherheitsfirewall hat, dass man das vielleicht auch auf Klima ausweitet und sagt, wir arbeiten einfach nicht mehr mit Kohleförderunternehmen ja, großen Emittenten zusammen. Also das gesamte Ökosystem des Unternehmens, so wie es jetzt gerade ist, zu nutzen. Auch politisch ist das ja eine Option. Also in welchen Verbänden bin ich und kann ich da vielleicht auch Einfluss nehmen und irgendwie zum Beispiel einen gemeinsamen Brief an die Politik veröffentlichen, in dem wir Stellung beziehen als Verband der Papierindustrie oder so. Und die dritte Dimension ist zu überlegen, wie kann ich komplett neue Ökosysteme aufmachen? Wie kann ich vielleicht ein eigenes Klimaökosystem aufmachen? Kann ich neue Produkte entwerfen, Dienstleistungen, die das Klimathema mit lösen helfen und dadurch völlig neue Felder öffnen, also neue Kunden gewinnen, die klimabewusst sind, neue Zuliefererketten, die vielleicht klimaneutraler sind, aufmachen, neuen Verbänden beitreten, die eine politische grüne Stimme haben. Also diese drei Dimensionen sehe ich da so. Dieses intern im Unternehmen, das gegenwärtige Ökosystem, wo wir gerade uns drin befinden und vielleicht ganz neu denken, ein neues Ökosystem aufmachen und vielleicht auch das Unternehmen ein bisschen neu erfinden.
Du hast gerade schon einen Verband genannt, Entrepreneur for Future. Es gibt zum Beispiel auch einen Verband, ich glaube, in Deutschland, der heißt, glaube ich, 2 Grad. Der heißt auch wirklich 2 Grad.
Stiftung 2 Grad oder so, genau.
Ja, genau, Stiftung 2 Grad. Stiftung.
Ja, ja.
Das ist zwar eine Stiftung, aber da haben sich Unternehmen auch zusammengeschlossen, viele Mittelständler zum Beispiel auch, die das sich wirklich auch auf die Fahnen geschrieben haben. Wie siehst du das? Ich meine, du bist ja nun wirklich so eine komplett andere Generation als ich. Das heißt wirklich schon 2 Generationen, glaube ich, nach mir. Ich beobachte gerade eben in deiner Generation, also das, und daraus speise ich eigentlich eine These. Meine These ist, dass in spätestens 10 Jahren, viele sagen in 5 Jahren, Unternehmen, die sich dem nicht stellen und die nicht keine Antworten darauf haben, auf das, was du gerade beschrieben hast, also was tun wir eigentlich für den Klimawandel oder zum Erhalt unseres Planeten, keine Mitarbeiter mehr finden werden, jedenfalls nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiter, engagierte Mitarbeiter finden werden. Und ich habe den Eindruck, dass wirklich diese Frage, was ist der Sinn des Unternehmens und auch was tut ein Unternehmen dafür, die Herausforderungen unserer Gesellschaft und der Welt zu lösen, immer wichtiger auch für die Auswahl des Unternehmens ist. Wie sind da deine Erfahrungen, gerade auch mit deinen Kommilitonen oder mit Kollegen, mit denen du sprichst? Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich ganz genau so, wie du es beschrieben hast. Und das zeigen ja auch alle möglichen Umfragen und Studien, dass der Trend gerade in der jungen Generation, die jetzt die Generation Y, die jetzt in den Jobmarkt strebt, dass das quasi von Jahr zu Jahr zunimmt, dieses Bewusstsein für den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin und was das Unternehmen eigentlich bewirken will und ob das eben eher positiv ist, auch in Bezug auf Umwelt und Klima in der Welt oder ob sich dieses Unternehmen das überhaupt noch nicht gefragt hat und eigentlich kein richtiges Warum hat, also kein Purpose. Und da mag ich eigentlich deinen PO3-Titel natürlich, der passt an der Stelle natürlich perfekt. Dieses Purpose, People, Profit in der Reihenfolge, das sehe ich ganz klar in meiner Generation, in Gesprächen mit vielen Leuten, die ungefähr in meiner Altersklasse sind. Und ich sehe das auch so, wie du es gerade gesagt hast am Anfang, dass Unternehmen, die darauf keine Antwort haben, vor allem auf dieses Purpose und dann aber auch auf People, also wie arbeiten hier die Menschen, wie menschlich ist das Unternehmen, dass die es sehr, sehr schwer haben werden, noch geeignete, hochqualifizierte Menschen zu finden in 5 bis 10 Jahren und darüber hinaus überhaupt wirtschaftlich noch gut innovativ dabei zu sein, weil wir sehen mit der EU-Kommission, die gerade das Fit for 55-Paket vorgelegt hat, wir sehen die Bestrebungen in der Bundesregierung, die nächste Wahl wird wahrscheinlich auch nochmal entscheidend werden für dieses Jahrzehnt, dass die Dinge mittlerweile wirklich in Bewegung sind und nicht nur gesprochen wird, sondern tatsächlich auch Gesetze quasi Jahr für Jahr mittlerweile vorgelegt werden, die diesen Transformationspfad pflastern. Und wenn Unternehmen da nicht mitgehen, dann werden sie die Fachkräfte schwierig nur noch gewinnen können und werden sie es einfach auch wirtschaftlich schwer haben und mit steigenden CO2-Preisen und weniger Zulieferern und Wettbewerb zu tun haben.
Ja, also ich sehe das auch so. Ich bin von daher wirklich gespannt, wie sich das irgendwie weiterentwickeln wird. Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Es wird jetzt auch gehandelt, sicherlich vielleicht noch nicht so schnell, wie sich manche das wünschen. Bist du, gerade wenn du jetzt, du hast gerade die Bundestagswahl im Herbst angesprochen, die Entwicklungen in der EU, insbesondere auch, na klar gibt es jetzt den New Green Deal, der muss natürlich aber auch von der gesamten EU umgesetzt werden. Bist du in Bezug auf das Einhalten oder Erreichen dieses 1,5-Grad-Ziels eigentlich noch optimistisch, dass das, was jetzt so angestoßen wird, dass wir das tatsächlich noch erreichen können?
Jein. Ich bin, sag ich mal, einfach stoisch, ich könnte sagen stoisch optimistisch. Aber wenn der kühle Menschenverstand die Zahlen so vergleicht und sich das anschaut, wie wenig Zeit wir noch haben, dann ist es aktuell mit dem Ausmaß der Handlungsbereitschaft in der Gesellschaft, wie ich es gerade sehe, eher noch etwas unplausibel. Und das trifft auch die Erkenntnisse von so einer relativ aktuellen Studie, gerade im Juni 2021 von so einem Exzellenzcluster der Uni Hamburg veröffentlicht, die sich eben genau die Frage gestellt haben, mit einem 40-köpfigen Team von interdisziplinären Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wie plausibel ist es überhaupt, wenn wir gesellschaftliche und soziologische Aspekte mit reinnehmen und nicht nur naturwissenschaftlich drauf schauen, dieses 1,5 Grad Ziel noch zu erreichen. Und sie sagen eben technisch und also von all unseren Technologien, die wir haben, alles, was bereit liegt, alle Hebel, die wir haben und das Geld, was wir haben, ist es absolut möglich und sogar realistisch, sehr gut realistisch, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Das sagt auch der IPCC 2018 in seinem Sonderbericht genau zu der Frage. Aber wenn man eben sich anschaut, wie viel Veränderungswille in der Gesellschaft gerade da ist, wie viel Bereitschaft, eine große Transformation, könnte vielleicht fast schon sagen, eine Revolution mitzutragen und auch sich einzubringen, zu fördern. Unter diesen gesellschaftlichen Aspekten ist es eben eher unplausibel. Und das sagt diese Studie, dieses Wort nennt die Studie. Trotzdem muss man natürlich betonen, dass das eine Momentaufnahme ist von 2021. Und es hat sich die letzten 3 Jahre wahnsinnig viel getan. Also hätte man diese Studie vor 3 Jahren gemacht, glaube ich, dass das Wort gewesen wäre völlig wahnsinnig und das ist niemals zu schaffen. Und jetzt ist es schon eher unplausibel. Und meine Hoffnung ist eben, dass wir uns in einer riesigen Trendwende befinden, auch gesellschaftlich. Und dass in den nächsten 3 Jahren dann das Wort ist, ja, es ist sehr gut plausibel. Also wenn diese Studie soll jetzt jährlich aktualisiert werden, wenn wir also 2024 draufschauen, ist meine Einschätzung, dass es dann sehr gut plausibel sein wird, dass wir das 1,5 Grad Ziel noch erreichen. Also wir befinden uns eben in dieser wahnsinnigen Trendwende innerhalb der Gesellschaft auch. Das beobachte ich. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir eine Art gesellschaftlichen Kipppunkt erreichen, bevor wir diese klimatischen Kipppunkte erreichen. Das ist ein Wettlauf der Kipppunkte.
So traurig das ist, ich habe so ein bisschen, dass dieser Sommer, also auch wenn ich weiß, dass es ein Wetterphänomen ist, aber dass die Auswirkungen, die man diesen Sommer erlebt, hier bei uns in unserer Mitte sozusagen, dass die durchaus auch bei noch mehr Menschen einfach so die Warnglocken anstellen und vielleicht auch sie dazu bewegt, im Herbst das Kreuz an einer anderen Stelle als sonst zu setzen oder so. Also ohne jetzt irgendwie hier Wahlaufrufe oder sowas zu machen. Aber ich würde gerne zum Abschluss unseres Gespräches wirklich auch nochmal auf diese politische Dimension kommen. Du hast ja gerade gesagt, stoisch optimistisch, und ein wichtiger Aspekt sind ja auch die politischen Rahmenbedingungen. Was müsste denn passieren? Vor der Bundestagswahl wird nichts mehr passieren, aber gucken wir mal auf Deutschland. Was müsste passieren danach? Und zwar unabhängig davon, welche Partei jetzt gewählt wird oder was weiß ich, aber was müsste die Regierung tun, um wirklich auch die politischen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sowas wie ein Ruck durch die Gesellschaft geht?
Ja, das ist meiner Meinung nach die wichtigste Dimension des Problems, diese politische Dimension. Ich würd schon einen Wahlaufruf machen, und zwar generell zur Wahl zu gehen. Also das würde ich
Ja,
schon gerne an dieser Stelle betonen.
unbedingt.
Genau, also sich wenigstens zu beteiligen an der politischen Dimension und das eben mit seinem Wahlkreuz zu machen. Was passieren müsste, ist von vielen, vielen Gremien, Expertinnen und Experten und Institutionen ja immer wieder vorgelegt worden. Also müssen 2030 weltweit die Emissionen halbieren und in der EU muss das mehr sein als das, weil eben die Industrienationen da eine größere Möglichkeit und höhere Verpflichtung auch haben, das zu tun. Das heißt, das, was die EU da vorgelegt hat mit dem Fit for 55-Programm, ist eigentlich schon ein recht guter Vorschlag für die gesamte EU, an dem sich jetzt Deutschland auch zu orientieren hat, meiner Meinung nach. Also diese Ziele, 65%, 60 bis 65% CO2-Emissionen zu reduzieren gegenüber 1990 bis 2030. Das ist das absolute Minimum. Wir müssen unglaublich viel erneuerbare Energien ausbauen und in die Netze investieren. Am besten wäre es schon 2030 80 bis 100% des Stroms erneuerbar zu generieren aus Wind, Wasser und Solar. Wir brauchen eine CO2-Bepreisung. Da sind sich eigentlich auch fast alle seriösen Ökonominnen und Ökonomen einig, die ja eigentlich sehr, sehr schnell hoch steigen sollte, wo aber natürlich die soziale Komponente mitgedacht werden muss. Ja. Das heißt, diese Einnahmen sollten eigentlich zu einem Großteil umverteilt werden. Auch das Wort ist ein bisschen belastet, aber man könnte es eine Klimadividende nennen in der Kommunikation, dass diese gesamten Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pro Kopf fix zurückgezahlt werden, sodass vielleicht Menschen, die sehr, sehr CO2-sparsam leben, sehr klimafreundlich leben, vielleicht im Jahr nur 100 Euro mehr zahlen für ihre CO2-Bepreisung, aber 200 Euro zurückbekommen, also sozusagen belohnt werden für ihr klimafreundliches Leben. Und dass die Menschen, die 5 SUVs fahren und 15 Mal irgendwie hin und her fliegen im Jahr, eben, weiß ich nicht, 500 Euro oder 1.000 Euro im Jahr zahlen und dann nur diese 200 Euro Klimadividende zurückbekommen, also sozusagen bestraft werden für ihr klimaschädliches Verhalten. Also eine solche CO2-Bepreisung haben wir ja mittlerweile auch in Deutschland im Verkehrs- und Wärmesektor. Wir haben sie EU-weit für die Stromproduktion. Da liegen die Preise im Moment bei 55 Euro pro Tonne ungefähr und die müssen auf mindestens 100, also am liebsten eigentlich auf 180 Euro pro Tonne steigen bis 2030. Und auch das lässt sich eben wunderbar politisch umsetzen, wenn man es denn will und wenn man es vor allem sozialverträglich gestaltet. Im Moment ist das beides noch nicht so ganz der Fall mit der bisherigen Regierung gewesen. Also ja, genau. Zusammenfassend.
Von daher besteht ja die Chance, dass eine neue Regierung in einer anderen Konstellation, auch vor dem Hintergrund dessen, wie dramatisch das Ganze, also dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen und wie dramatisch das Ganze inzwischen überall auf der Welt und auch hier beobachtbar ist, hoffe ich einfach auf einen, wirklich auf diesen Handlungsdruck. Und wir alle haben es in der Hand und können eben auch mit unserem Kreuz an der richtigen Stelle dazu beitragen.
Genau, ja, also wichtig zu betonen ist, dass die bisherigen politischen Maßnahmen, die Gesetze, die wir haben, auch das Klimaschutzgesetz, bei weitem nicht ausreicht, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und da muss in den nächsten 4 Jahren massiv was verändert, verbessert werden. Sonst haben wir die Chance verpasst und das Zeitfenster schließt sich. Und das ist dieses Jahrzehnt ist wirklich unsere letzte Chance, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das heißt, deswegen wird diese nächste Legislaturperiode in Deutschland, die ja bis 2025 gehen wird, ganz, ganz entscheidend. Und man kann vielleicht sogar von einer Jahrhundertwahl sprechen, jetzt im September in Deutschland.
Das ist ein super Schlusswort für dieses unser Gespräch. Gabriel, ich könnte jetzt noch mit dir hier noch ganz lange weiter unterhalten und dir noch ganz viele Fragen stellen. Das war super spannend und du hast uns wirklich mitgenommen und auch, denke ich, für viele einfach tiefe Einblicke gegeben. Ich blende gerade noch mal deine Seite ein. Man kann sich dort, stehen auch deine ganzen Kontaktdaten drauf, man kann sich direkt dort mit dir in Verbindung setzen, wenn man dich für Beratungen, aber eben auch für, du machst ja auch, bist ja auch als Speaker unterwegs, gibst dort eben einfach dein Wissen weiter. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns hier mitgenommen hast und dass du vor allen Dingen auch so kompetent und ich finde mit sehr, sehr guten Metaphern, und das ist, glaube ich, wirklich echt wichtig bei diesem Thema, dass du uns hier wirklich deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast.
Ja, danke auch dir, Claudia, dass du solchen Themen hier in diesem Format den Raum bietest. Das ist ja auch schon ein Handabdruck in dem Sinne. Also solche Sachen auch im Unternehmen umzusetzen, ist vielleicht einfach auch ein kleiner Anstoß. Ne? Also vielen Dank, Claudia, für die Zeit und allen, die zugeschaut und zugehört haben. Dankeschön.
Genau. Ich wünsche uns allen, dass wir das Kreuz an der richtigen Stelle machen. Und und dass wir wirklich auch unseren Klimahandabdruck dann auch tatsächlich in die Welt bringen. Das wünsche ich mir. Ich werde mich beteiligen.
Schließe ich mich an, ja.
Also Gabriel, bis dann
Ja,
und euch
bis
allen
dann.
ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche.
Danke, tschüss.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3-Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3-Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.